Mein Herz für sein Haus heißt die Predigtserie, die wir haben. Und ganz ehrlich, allein dieses Statement, mein Herz für sein Haus, finde ich Hammer. Und ich feiere jeden Menschen, der ein Herz für Gottes Haus hat, weil es lohnt sich. Es lohnt sich, ein Herz für Gottes Haus zu haben. Denn alles, was wir hier haben, ist vergänglich. Es ist wie Schall und Rauch. Es ist mal da und dann ist es weg. Aber das, wo wir in Gottes Haus rein investieren, das hat Bestand in Ewigkeit. Und es ist so ein Privileg, dass wir in Gottes Haus investieren dürfen. Und heute geht's um eine Person, die das getan hat, die in Gottes Haus auf ihre Art und Weise rein investiert hat. Und das ist die Prophetin Hanna. Und da will ich mal vorher kurz fragen, wer kennt die Prophetin Hanna? Mal Hände hoch. Also ich kenne sie jetzt. Okay. Ja, gar nicht so viele. Sehr schön. Dort freue ich mich drauf. Okay. Und zwar ging mir das ähnlich wie euch. Ich habe vorher Prophetin Hanna, gut, wer ist das denn eigentlich? Und dann habe ich die Bibelstelle mal nachgelesen und so gedacht, okay, Basti, da hast du häufig drüber gelesen. Und jetzt habe ich mich ein bisschen damit auseinandersetzen dürfen. Und für mich war diese Predigtvorbereitung auch ein Stück weit eine Entdeckungsreise in der Bibel. Mal die Stelle genau anzuschauen und da habe ich herausgefunden, dass diese Hanna ein Herz für Gottes Haus hatte. Und der Evangelienschreiber Lukas ist der Einzige, der von dieser Geschichte berichtet, von den vier Evangelien, die wir in der Bibel haben. Und was bei Lukas immer auffällt, er hat einen besonderen Wert auf Detail und Einzelheiten gelegt, in dem wie er geschrieben hat. Und ich glaube, deshalb ist er auch der Einzige, der diese Story, diese Geschichte von der Prophetin Hanna herausgefunden hat, weil er sich da Mühe gegeben hat, er hat Sorgfalt da rein investiert. Und vielleicht war das so, dass er zur Maria hingegangen ist und sie interviewt hat und gefragt hat, ja Maria, wie war das eigentlich so, wo Jesus noch ganz klein war, was ist denn da so Außergewöhnliches passiert? Und dann hat die halt alles erzählt oder vielleicht hat er auch noch andere Leute gefragt. So oder so ähnlich könnte er das herausgefunden haben. Zeitlich gesehen befindet sich die Geschichte kurz nach der Weihnachtsgeschichte. Und Maria und Josef waren unterwegs zum Tempel in Jerusalem, um Opfer zu bringen. Und wir können uns das wirklich so bildlich auch vorstellen, wie Maria und Josef auf dem Weg in diesen Tempel waren. Ich habe da mal ein paar Bilder auch mitgebracht. Das ist so eine Rekonstruktion von dem Tempel, auch mit Vorhof und so weiter, wie der ausgeschaut haben könnte. Und ich feiere solche Sachen, da einfach mal kurz einen Blick drauf zu werfen, weil mir das immer zeigt, hey, das ist nicht nur in der Bibel schwarz auf weiß, auf Tinte, sondern das sind reelle Orte, wo reelle Menschen waren, wo reelle Geschichten passiert sind. Und deswegen begeistern mich einfach solche Bilder auch mal zu sehen. Und ich habe auch ein paar Bilder von den Überresten mitgebracht, von dieser Tempelgegend, wo man einfach auch mal einen Blick drauf werfen kann. Und in dieser Umgebung war Maria und Josef waren unterwegs. Und man darf sich das wirklich lebhaft vorstellen, weil der Tempel, das war ein ganz wichtiger Ort, das war das Zentrum vom geistlichen Geschehen. Da waren Pilger, Prediger, Gläubige, die ihre Opfer dargebracht haben. Und in diese lebhafte Welt führt uns Lukas ein. Und es steht in Lukas 2, 21 bis 40. Ich lese ein bisschen mehr vor, damit ihr so ein Bild von dieser gesamten Geschichte bekommt. 8 Tage später, als die Zeit gekommen war, das Kind zu beschneiden, gab man ihm den Namen Jesus. Den Namen, den der Engel genannt hatte, noch bevor Maria das Kind empfing. Als dann die im Gesetz des Mose festgelegte Zeit der Reinigung vorüber war, brachten Josef und Maria das Kind nach Jerusalem, um es dem Herrn zu weihen. Und so nach dem Gesetz des Herrn zu handeln, indem es heißt, jede männliche Erstgeburt soll als heilig für den Herrn gelten. Außerdem brachten sie das Reinigungsopfer dar für das Gesetz des Herrn, ein Turteltaubenpaar oder 2 junge Tauben vorschrieb. Damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er war rechtschaffen, richtete sich nach Gottes Willen und wartete auf die Hilfe für Israel. Der Heilige Geist ruhte auf ihm. Und durch den Heiligen Geist war ihm auch gezeigt worden, dass er nicht sterben werde, bevor er den Herrn, gesandten Messias, gesehen habe. Vom Geist geleitet war er an jeden Tag in den Tempel gekommen. Als nun Jesu Eltern das Kind hereinbrachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme, pries Gott und sagte: Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchtet und der Ruhm deines Volkes Israel. Jesu Vater und Mutter waren erstaunt, als sie Simeon so über ihr Kind reden hörten. Simeon sagte, er segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu, er ist dazu bestimmt, dass viele in Israel an ihn zu Fall kommen und viele durch ihn aufgerichtet werden. Es wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird, so sehr, dass auch dir ein Schwert durch die Seele dringen wird. Aber dadurch wird bei vielen an den Tag kommen, was für Gedanken in ihren Herzen sind. In Jerusalem lebte damals auch eine Prophetin namens Hannah, eine Tochter Penuels aus dem Stamm Ascher. Sie war schon sehr alt. Nach 7-jähriger Ehe war ihr Mann gestorben. Sie war Witwe geblieben und war nun 84 Jahre alt. Sie verbrachte ihre ganze Zeit im Tempel und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Auch sie trat jetzt zu Josef und Maria. Voller Dank pries sie Gott, und zu allen, die auf Erlösung Jerusalems warteten, sprach sie über dieses Kind. Als Josef und Maria alles getan hatten, was das Gesetz des Herrn verlangte, kehrten sie zurück nach Galiläa in ihre Heimatstadt Nazareth. Jesus wird im Tempel geweiht. Später begegnen Maria und Josef dem geisterfüllten Simeon, was eine außergewöhnliche Begegnung ist. Und dann kommt diese Prophetin Hanna ins Spiel. Und wie ich vorhin schon erzählt habe, zuerst habe ich gedacht, was soll ich denn jetzt über diese Bibelverse erzählen? Das sind 3 Verse von dieser ganz langen Geschichte, wo viele andere Dinge auch noch passieren. Aber nach genauem Nachforschen habe ich herausgefunden, hey, diese Prophetin Hanna, die ist ein Vorbild. Die kann ein Vorbild für dich und für mich sein, für unser geistliches Leben. Sie ist eine Heldin Gottes in meinen Augen. Und woran man das vielleicht am auffälligsten sieht, ist an dieser Stelle am Anfang, wo es heißt bei der Geschichte von der Prophetin Hanna, dass sie Tag und Nacht durch Beten und Fasten diente. Und das muss man sich mal vorstellen, die hat Tag und Nacht ihre Zeit geopfert, um Gott zu dienen, durch Gebet und durch Fasten. Und es war nicht nur so, dass sie da einmal reingegangen ist, lange gefastet hat und dann war es wieder gut. Nee, sie musste da so oft hingegangen sein, dass es andere Leute mitbekommen haben. Sonst hätte Lukas das niemals rausfinden können, diese Geschichte, oder hätte er niemals aufgeschrieben, dass sie Tag und Nacht da drin war. Also stelle ich mir das so vor, dass an einem Tag ist sie rein und die Leute haben das gesehen und sie kommt, keine Ahnung, abends wieder raus und am nächsten Tag das Gleiche. Und dann haben die Leute gedacht, wow, die ist ja wirklich Tag und Nacht im Tempel. Und das zeigt für mich so eine Leidenschaft für Gott, so eine Begeisterung für Gott, so eine Opferbereitschaft für Gott, die mich persönlich echt ermutigt. Und davon können du und ich, wir können davon so viel lernen. Aber woher kommt eigentlich diese Begeisterung? Woher kommt diese Leidenschaft, die Hanna hat? Und wenn wir den Text anschauen, dann ein paar Sachen, die wir da rausfinden könnten, ist, dass sie eine Witwe war. eine Frau, und das hatte zur damaligen Zeit in der Gesellschaft Bedeutung für ihr Leben, eine Prophetin, das heißt, Gott hat durch sie gesprochen, und sie war alt. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Hannah in keiner einfachen Situation war, weil ihr Mann gestorben ist. Und immer war das so in der damaligen Zeit, dass der Mann oder beziehungsweise die Söhne für die finanzielle Versorgung oder allgemein für die Versorgung der Familie zuständig waren. Und allein, dass, ich glaube, der Mann schon stirbt, ist schon schwer genug. Aber dass dann die finanzielle Versorgung wegbricht in ihrem Leben, dass eine Säule in ihrem Leben wegbricht, ist schwer. Und dadurch war sie in mehrfacher Hinsicht benachteiligt. In sozialer Hinsicht war sie benachteiligt, wirtschaftlich, rechtlich und religiös. Und Witwen waren häufig auch von Ausbeutung bedroht, weil sie keinen Rechtsschutz hatten. Es war niemand da, der für sie eingestanden ist. Und normalerweise wäre es gut für so eine Frau dann wieder zu heiraten, damit sie wieder eine Versorgung hat. Aber diese Hannah ist Witwe geblieben. Zusammenfassend, keine gute Situation. Aber das Gute ist, dass Gott ein Herz für die Schwachen hat. Damals wie heute hat er ein Herz für die Schwachen der Gesellschaft. Und so war es, dass die Witwen unter besonderen Schutz von Gott gestanden haben. Und dafür habe ich repräsentativ mal einen Bibelvers rausgesucht, der im 2. Mose 22, 21 bis 22 steht. Ihr sollt keine Witwen und Waisen bedrücken. Wenn du sie dennoch in irgendeiner Weise bedrückst und sie schreien zu mir, so werde ich ihr Schreien gewiss erhören. Sie schreien zu mir, so werde ich ihr Schreien gewiss erhören. Also wenn Witwen in Not waren, wenn sie irgendeine Bedrängung in ihrem Leben erfahren haben, auch von anderen Leuten, und sie haben sich entschlossen, zu Gott zu rufen, dann ist Gottes Versprechen an diese Witwen gewesen, hey, es mag vielleicht keiner in der Gesellschaft für dich da sein, aber ich bin für dich. Ich bin für dich da. Und ich kann mir so vorstellen, wenn diese Hannah so ein Wort Gottes gelesen hat, wenn sie solche Zeilen gelesen hat und verstanden hat, dass Gott für sie da ist. Oh, was für ein Hammer Trost muss das sein, wenn niemand sonst sich um einen kümmert, aber Gott da ist. Und ich glaube, das war so mit ein Grund, warum sie so viel betete und fastete, weil sie da Zuflucht gefunden hat bei Gott. Sie verlor ihre Sicherheiten als Witwe und ihre Antwort darauf war Gebet und Fasten. Sie hat nicht gesagt, Gott kann mit mir, alter Witwe, nichts mehr anfangen, ich kann ihm nicht mehr dienen, ich bin nicht gut genug für Gott, sondern sie hat sich entschieden zu sagen, hey, ich will Gott dienen, wie ich kann. Und deshalb ist sie Tag und Nacht in den Tempel gegangen. Sie hat gesagt, Gott ist meine Zuflucht und ich will mein Herz in sein Reich investieren. Und ich finde es so eine so geniale Sache, weil dieses Gebet und Fasten, das ist nichts, wo man in erster Linie große Anerkennung bekommt. Wenn man vielleicht hier auf der Bühne steht und predigt oder Lobpreis macht, kommen dann vielleicht Leute auf einen zu und sagen, wow, coole Predigt, guter Lobpreis oder auch gute Moderation. Aber wenn wir beten in aller Regel, dann wird es nicht so viel gesehen. Und Beter und Beterinnen sind für mich die versteckten Helden des Reich Gottes. Für mich sind es die wahren Helden des Reich Gottes. Und ich glaube, wir brauchen mehr Beter und Beterinnen. Und ich glaube, wir werden nie geistlicher sein, als wie wir im Verborgenen sind. Herr Jesus hat gesagt, geht in euer Zimmer, macht die Tür zu und betet. Und ich glaube, das ist was so Wertvolles, weil wir da keine Anerkennung dafür bekommen. Das sieht erstmal keiner, aber das ist Dienst allein an Gott. Und Gebet ist was, was Dinge bewegt. Es bewegt Himmel und Erde. Durch Gebet und Fasten haben wir das Privileg, Gottes Herz bewegen zu dürfen. Und er wirkt Wunder. Hey, was für ein Privileg ist es, dass wir vor Gott kommen dürfen und beten dürfen. Und ich dürfte das in meinem Leben auch erfahren, dass Gebet Kraft hat. Am Anfang meines geistlichen Lebens war es so, dass ich jetzt noch nicht viel gepredigt habe oder groß andere Sachen gemacht habe. Und ich war dann mal als Mitarbeiter auf einem Konfi-Camp. Wer das nicht weiß, das ist, wenn sich Leute zur Konfirmation entscheiden, dann geht der Pfarrer meistens auf so ein Freizeitcamp. Und da gab es einen Gottesdienst, wo die Jugendlichen sich entscheiden können, ich will jetzt ein Leben mit diesem Jesus starten. Und alle haben irgendwo mitgearbeitet und ich habe dann gedacht, oh Gott, was kann ich machen? Was kann ich tun, um es zu unterstützen? Und der Gedanke, der mir gekommen ist, ich kann beten. Ich kann für diese Veranstaltung beten. Und ich bin in den höchsten Raum von diesem Gebäude und habe das erste Mal in meinem Leben 3 bis 4 Stunden am Stück gebetet. Teils unter Tränen. Und am Ende des Gebets hatte ich so einen tiefen Frieden. Und was für mich dann so begeisternd war, was für mich so erfüllend und so prägend war, dass dann nachher Mitarbeiter von diesem Gottesdienst auf mich zugekommen sind und gesagt haben, hey, sowas haben wir selten erlebt. Dass Gott so krass wirkt. Jugendliche sind Tränen geflossen, haben füreinander gebetet. Und für mich war das so die Zusage von Gott, Gebet bewegt was. Du konntest durch dein Gebet deinen Teil dazu beitragen, dass Reich Gottes gebaut wird. Hey, das ist eine Erfahrung, die mein Gebetsleben bis heute geprägt hat, weil ich gesehen habe, dass Gebet nicht nur irgendwo an der Decke hängen bleibt, sondern dass es Dinge real bewegt. Und deswegen, hey, will ich sagen, dass wenn du nicht weißt, hey, wo ist mein Platz im Reich Gottes, wo kann ich dienen, dann will ich dir sagen, hey, du kannst auf jeden Fall beten. Bete fürs Reich Gottes. Und an dieser Stelle auch eine herzliche Einladung zum Gebetsabend, 19.30 Uhr hier in der Gemeinde am Freitag. Da kann das so ein Start sein, so ein Startpunkt zu sagen, hey Gott, ich will dir dienen. Und unsere Gemeinde ist von vielen jungen Leuten getragen, die ihre Zeit opfern, sich rein investieren. Und wir jungen Leute, hey, wir brauchen euer Gebet. Wir brauchen euer Gebet, wir brauchen eure Unterstützung. Und nicht nur wir Jungen, sondern jeder, der irgendwo in dem Dienst steht, die Gemeindeleitung, braucht Gebet. Das ist so wichtig. Wir sind ein Leib Christi, wir sind dazu berufen, einander zu ergänzen und jeder kann seinen Teil dazu beitragen. Und wie genial wäre es, wie Hammer wäre es, wenn wir so wie Hannah beten würden, wenn die Hälfte der Gemeinde so im Gebet dran wäre wie Hannah. Was stellt euch vor, was da passieren würde, was Gott bewegen würde. Oh, das wäre Hammer, ich kann mir das gar nicht vorstellen, aber ich glaube, da kommt was Großes bei raus. Und das Geniale ist auch, wenn wir beten, dann verbringen wir Zeit mit Gott. Und wir geben Gott auch die Möglichkeit, an unserem Herz zu arbeiten. Und irgendwann wird diese Arbeit von Gott an unserem Herz auch sichtbar für andere. Und das ist es auch bei Hannah geworden. Hey, sie hat einen prophetischen Lebensstil gehabt. Gott hat durch sie gesprochen. Und ich glaube, das war deswegen, weil sie viel Zeit mit Gott verbracht hat. Und auch da stelle ich mir vor, dass es keine einfache Situation für Hannah war. Eine Prophetin und eine Frau, und ohne dass es jetzt abwertend in irgendeiner Form klingt, in der jüdischen Kultur war das damals so, dass einfach Frauen relativ macht- und sprachlos waren. Die hatten eigentlich wenig zu sagen. Und da finde ich es deshalb so genial, dass Gott Hannah benutzt hat, um durch sie zu sprechen. Weil sie in ihrer Gesellschaft eigentlich macht- und sprachlos war. Aber Gott hat gesagt, ich will durch dich sprechen. Ich will mein Wort durch dich kundtun. Und für Hannah war das sicherlich auch nicht einfach. Ich weiß nicht, ob sie dann gedacht hat, was denken da die anderen, wenn ich sage, hey, das sagt Gott oder Gott redet durch mich. Was denken die da, weil ich bin ja eine Frau. Für manche muss es vielleicht ziemlich provokant sogar gewesen sein, zu hören, dass Gottes Wort aus ihr rauskommt. Und mir geht es manchmal so, wenn ich Menschen Gottes Wort weitergeben möchte oder von Jesus erzähle, dann kriege ich schon manchmal ein bisschen Panik und ein bisschen Angst. Aber ich glaube, bei Hannah war das vielleicht noch mal ein bisschen heftiger. Und deshalb ist so diese Hannah auch so ein Vorbild für mich, wo ich mir ein Beispiel dran nehmen möchte. Weil sie war eine Frau, sie hat jetzt nicht angefangen, die Probleme und Herausforderungen aufzulisten, die ihr gegenüberstehen. Ich bin zu alt, ich bin zu schwach, ich habe eh nichts zu sagen. Sondern sie hat Zeit mit Gott verbracht. Sie hat Gott gekannt und deshalb hat sie brennende Leidenschaft für Gott gehabt. Sie hat Gott treu gedient. Und ich glaube, dass wir vielleicht nicht von 0 auf 100% so Beter und Beterinnen wie Hannah werden. Aber ich glaube, dass es ein Prozess ist. Ein Prozess, der Zeit braucht, wie jede Beziehung Zeit braucht. Aber du und ich, wir können uns entscheiden, in diesen Prozess reinzugehen und zu sagen, Gott, hier bin ich will anfangen. Und das können wir dadurch tun, dass wir in der Bibel lesen, dass wir beten, dass wir Zeit in der Gemeinde verbringen. Dadurch können wir alles Gott kennenlernen. Und aus dieser Beziehung zu Gott raus wird man merken, werden auch andere merken, dass Gott da ist, dass Gott durch einen wirkt. Und ich glaube, dass wir unseren Auftrag, du und ich, wir als Christen nur erfüllen können, wenn wir bei Gott bleiben, wenn wir bei Jesus bleiben. Aus eigener Kraft wird es schwierig und mein Herz ist es, dass der Name Jesus hier in der Gemeinde groß wird, aber in ganz Ansbach und drüber hinaus, weil das ist unser Auftrag, das ist das Ziel, das wir als Christen haben. Und es nicht aus einem verkrampften Zwang raus, wo ich jetzt sage, ich muss jetzt von Jesus erzählen, weil das steht ja so drin. Nein, sondern aus einer Liebe und Freude, die Gott allein gibt. Aus der Beziehung zu ihm raus. Dass diese frohe Botschaft wirklich eine frohe Botschaft ist. Und dass wir es mit Freude raustragen, diese Nachricht vom Kreuz. Und ja, es ist manchmal nicht einfach. Manchmal denkt man vielleicht, was denken die anderen über einen? Aber auch da wieder, diese Hannah ist so ein Vorbild. Am Ende dieser drei Verse steht drinnen, und sie hat jeden, der auf Erlösung gewartet hat, von diesem Jesus erzählt, dass er der Messias ist, dass er der ist, auf den das Volk Israel gewartet hat. Und ihr müsst euch das mal vorstellen, in dieser Tempelgegend, wo diese Prophetin Hannah ist, und sie fängt auf einmal an zu erzählen und sagt, ja, das Baby da, das ist der Retter der Welt. Die müssen doch gedacht haben, die hat sie nicht mehr alle. Ab ins Altenheim mit ihr, die ist dement. Aber sie hat gewusst, dass es die Wahrheit ist, weil Gott es ihr gezeigt hat. Und die Wahrheit war ihr so wichtig, dass es ihr egal war, was die anderen Leute gedacht haben. Und ich glaube, da sollten wir so wie Hannah sein. Wir sollten nicht dran denken, was die anderen Leute über uns denken. Weil irgendwann wird sich herausstellen, dass es Wahrheit ist. Und so hat sich's auch bei Hannah herausgestellt. Jahre später hat dieses Kind am Kreuz gesagt, es ist vollbracht. Es ist getan. Aber aktuell sind wir noch ein bisschen in der Situation wie Hannah und als Christen werden wir manchmal im Alltag belächelt. Aber ich glaube, das ist so wichtig, dass wir da drüber stehen, dass wir uns davon nicht beeindrucken lassen, weil wir eben wissen, dass es stimmt und dass es wichtig ist zu teilen. Seine Gnade, seine Liebe von Jesus, die bewegt mich. Aus dieser Beziehung zu Gott raus will ich predigen von Jesus erzählen. Ich will beten und ich will fasten. Hey, mein Herz für sein Haus soll immer mehr wachsen. Und dieses Herz für sein Haus soll immer größer sein als die Angst vor dem, was andere über mich denken könnten. Ich will es nochmal sagen. Mein Herz für sein Haus soll immer größer sein als die Angst, was andere über mich denken könnten. Und ich glaube, so ein Herz kann Gott allein formen. Und wenn dir und mir Leidenschaft fehlt, dann liegt es in allererster Linie dran, dass wir an der Beziehung zu Gott arbeiten müssen. Jesus hat nicht umsonst gesagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und ich glaube, diese Hanna hat dieses Rebenprinzip gelebt. Sie hat Zeit mit Gott verbracht. Und ihr Leben hat Frucht gebracht. Prophetische Frucht. Frucht der Furchtlosigkeit, der Freude, der Leidenschaft. Sie hat ihre Sicherheiten im Leben verloren. Aber ihre Antwort drauf war Gebet und Fasten. Sie war alt und eine Frau, die in ihrer Kultur eigentlich wenig zu sagen hatte. Und dennoch hat Gott durch sie gesprochen. Sie hat Jesus erkannt und hätte denken können, was sollen die anderen denken? Die halten mich doch für verrückt. Aber dennoch hat sie Menschen von Jesus erzählt, weil sie wusste, dass es die Wahrheit ist. Sie hatte vielleicht keine einfachen Lebensumstände, aber ihr Gott war größer. Und Hannas Herz schlug für das Reich Gottes. Tut es auch unser Herz? Tut dein und mein Herz so für das Reich Gottes schlagen? Und ich lade dich ein, wenn du merkst, dass Umstände dir vielleicht diese Freude an Gott nehmen, wenn das Feuer nachgelassen hat, dann dieses Herz, was du hast, neu vor Gott zu bringen, Zeit mit ihm zu verbringen und dieses Herz formen zu lassen. Und eine Entscheidung triffst wie Hannah und zu sagen, ich will Gott dienen. Die Umstände sind egal, aber ich will Gott dienen. Und diese Predigtserie, mein Herz für sein Haus, soll nicht nur einfach eine Predigtserie sein mit Worten, wo dann ins Ohr reingehen und wieder raus, sondern es soll was sein, was unser Herz verändert, wo unser Herz für Gottes Haus wächst. Und ich freue mich so drauf, dass wir da gemeinsam wachsen dürfen, dass wir gemeinsam dran arbeiten dürfen und dass Gott an uns arbeitet. Herr Vater im Himmel, hab einfach Dank, dass du da bist und dass, wenn wir Zeit mit dir verbringen, dass du an unserem Herzen arbeitest, dass du uns versorgst, wenn Säulen unseres Lebens wegbrechen, dass, wenn wir in Schwachheit sind, dass du das zu einer Stärke wandeln kannst. Herr, ich bitte dich wirklich, dass diese Worte zur Frucht kommen in unseren Herzen, dass du das bewirkst durch deinen Heiligen Geist, und ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen segnest, vor allem die Leute, wo gerade vielleicht so eine Situation wie Hannah erleben, wo Dinge im Leben wegbrechen und wo du sagen möchtest, hey, du kannst Zuflucht bei mir finden. Du bist so ein Gott, der eine Zuflucht für uns ist. Dafür danke ich dir, Herr. Amen.